Hallo Markus.
Hallo Nick. Ja, wir haben ja beim letzten Mal haben wir ja was Sinnvolles gemacht. Wir haben nämlich über deine Erfahrungen gesprochen und nicht nur über meine Meinungen. Weil meinen kann ja jeder auf dem Hintern sitzen und einfach eine Meinung ablassen. Das ist ja wohl eigentlich ziemlich billig, ne? Aber ich gebe zu, damit verbringe ich auch einen Teil meiner Zeit, einfach nur zu meinen. Dabei ist meine eigentliche Meinung, dass ich einer von, habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, klar, dass ich einer von 8 Milliarden Menschen bin. Und
Ja.
es wäre schon ziemlich komisch zu glauben, dass ich recht hätte. Also deswegen diese Selbstgewissheit, die geht mir so auf den Geist. Und deswegen freue ich mich eben auch, dass wir in der letzten Folge eben über deine Erfahrungen gesprochen haben. Und nicht über deine Meinungen, sondern wie das eben so ist als Unternehmerin. Und ja, genau. Und damit machen wir jetzt weiter. Und ich hatte dann spontan dich genötigt, einen zweiten Teil zu machen, weil ich keine Lust hatte, weniger Fragen zu stellen und weil ich so auf den Aspekt des Tees eingegangen bin. Und deswegen haben wir jetzt halt noch ein bisschen Zeit, weiter mit deinen Erfahrungen zu machen, statt Meinungen. Und wir hatten aufgehört bei den Banken und irgendwie schien das kein Problem für dich gewesen zu sein.
Die Startfinanzierung, genau.
Ja, die Startfinanzierung. Ich hatte das anders in Erinnerung, als wir damals drüber geredet haben, aber jetzt, wie du es jetzt gesagt hast in unserem Podcast, schien es ja irgendwie so ganz locker zu sein, weil die dir irgendwie vertraut haben.
Das ist am
Und
Ende
weil du
das,
eine gute Idee
was
hattest und weil du eine gute Idee hattest und so. Also ist damit das Thema Banken abgehakt oder genau, du hast auch noch ermunternd gesagt, dass man sich trauen soll und an die Banken rangehen soll und andererseits geht es denen halt nur um Geld, das muss man auch wissen. Ne? Denen geht es nicht darum, gute Menschen zu sein und denen geht es nicht darum, die Gesellschaft voranzubringen und denen geht es nicht darum, irgendwie Leuten was zu ermöglichen, ne? Start-up zu ermöglichen, sondern denen geht es nur um Kohle. Ne?
Naja, das Grundbusiness ist so, aber natürlich kannst du auch Glück haben. Es hängt immer an dem Ansprechpartner, den du dann hast. In dem Fall bist du ja dann im Geschäftskundenbereich. Aber natürlich haben die schon auch irgendwie einen Auftrag, gerade eine Sparkasse oder Volksbanken, natürlich neue Ideen nach vorne zu bringen und ein Land ohne Unternehmertum, ne, bleiben ja nur noch Beamte übrig, sage ich mal, ne, oder Leute, die etwas ausführen, aber niemand, der macht und nach vorne geht. Und da wir ja auch das Thema Nachhaltigkeit ganz groß haben und wie können wir damit umgehen, geht es nicht nur um Verzicht von Konsum, sondern eben auch Start-ups zu finanzieren, die einfach gute Ideen haben, wie nachhaltiger gewirtschaftet werden kann. Und insofern, ich will jetzt die Banken nicht in Schutz nehmen, aber diese zwei Medaillen haben die natürlich schon, ne? Sie müssen Geld
Ja klar, die
verdienen.
müssen natürlich, die sind verantwortlich für ihren Laden und so weiter, aber ist das nicht gerade in Deutschland so ein Problem oder sogar in Europa, dass wir viel zu wenig Kapital haben, was Unternehmern zur Verfügung gestellt wird? Risikokapital ist ja eine riesengroße Sache in den USA, aber hier gibt es ganz wenig. Für Frauen gibt es übrigens besonders wenig. Also Frauen, aber ich hatte da mal ein paar Zahlen vor ein paar Jahren, vielleicht hat sich das mittlerweile auch schon geändert. Aber Frauen kriegen sogar noch mal weniger als andere.
Ja, ist so. Vielleicht
Deshalb.
fordern sie auch weniger. Also das schwingt ja bei dem Frauenthema schon auch immer mit, ne? Die alles erst so perfektionistisch ausarbeiten wollen. Ein Kerl geht da vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, breitbeiniger ran und sagt, ich kann das dann schon. Hauptsache, ich habe jetzt erstmal die Kohle. Aber ich finde, klar, auch da ist Vielfalt wichtig, auch im Unternehmertum, dass es unterschiedliche Menschen gibt, dass es Frauen und Männer gibt, dass es gemischte Teams gibt. Aber ja, Frauen werden schon bekommen weniger Geld. Das ist weiterhin so. Und das Risikokapital, auf das hattest du ja auch angesprochen, ist generell in Deutschland sehr viel weniger. Und diese sogenannte deutsche Angst haben wir ja nicht nur als Privatmenschen, sondern das führt sich ja bei den Investoren weiter, ne? Also es gibt genügend Beispiele, wo du sagst, Mensch, wenn in USA 100 Milliarden investiert werden, werden bei uns 5 Milliarden investiert, ne? Aktuelles Beispiel KI und AI, ne? Wo du sagst, so okay, wenn das so eine Grätsche ist, dann weiß man schon wieder, wo die großen Riesen entstehen werden, ne? Und wir kleinen Unternehmer sind abhängig von diesen großen digitalen Riesen, um da nochmal ganz konkret zu werden. Ohne Amazon, ohne Meta, also Facebook und Instagram, jetzt TikTok aus China, bekommst du überhaupt gar keine Sichtbarkeit. Du kannst also ein cooles, tolles Produkt haben, aber wenn du es nicht schaffst, dir Sichtbarkeit zu verschaffen in diesen digitalen Medien, dann stirbst du in Schönheit, ne?
Ist das denn so eine Mentalitätssache? Warum gibt es bei uns in Deutschland nicht so viel Kapital und nicht so viel Risikokapital? Ist das irgendwie geschichtlich? Hat das was, ja, wie gesagt, wahrscheinlich mit Mentalität zu tun, Sicherheitsdenken, bloß nicht verschulden, was ja irgendwie auch sinnvoll ist, aber...
Ja, vorsichtig. Also da könnten wir mal unseren gemeinsamen Freund Felix, über den wir uns kennengelernt haben, ja auch mal einladen. Der ist ja in dem Bereich auch unterwegs. Also was ist die Mentalität oder was liegt an der Mentalität der deutschen Investoren? Also ich kann nur sagen, ich hatte ja im zweiten Schritt, also ich habe ja mit die Startfinanzierung mit Banken angeschoben. Die haben natürlich auf Fördermittel zurückgegriffen, die es von Deutschland oder europäischen Fonds gibt oder KfW, wird vielen ja was sagen, die auch unternehmerische Kreditgebung eben unterstützt. Im zweiten Schritt ging es dann Family and Friends und im dritten Schritt, das war ja der letzte
Also du meinst,
Schritt,
über Familie und Freunde hast du Geld zusammengesucht.
Genau, Entschuldigung, genau. Dann holst oder bekommst du Geld von da und mir war es natürlich auch zwischenzeitlich lieber, weil es unkomplizierter ist und auch die geben dir ja Geld, weil sie dir vertrauen, ne? Und nicht, weil sie nächtelang jetzt den Businessplan da irgendwie durchstiegen haben. Und dieses Geld ist ja in der ersten Insolvenz 2022 war dann komplett verloren. Na, und dann kam ja der schon erwähnte Weiße Ritter um die Ecke.
Wollen wir, bevor wir zur Insolvenz kommen, aber trotzdem jetzt, wenn du schon da bist, also dann haben im Grunde auch die Leute, die dir Geld geborgt haben aus Familie und Freunde, die haben dann ihr Geld erstmal alle verloren.
Genau.
Und wie war das so? Wie haben die darauf reagiert? Ja. Oder?
Das ist schon beträchtlich. Und deswegen war das dann auch als der, ich muss jetzt doch auf den Investor weiterführen, weil das Modell, was wir dann mit dem Insolvenzteam, also es war ein fantastischer Insolvenzverwalter mit einem Team und einem Sanierungsteam, die gesagt haben, Mensch, die Geschichte von Shuyao, die Menschen dahinter, das inklusive Team, das Nachhaltigkeitsthema, dieser tolle Teammaker und das To-Go-Konzept, das muss doch weitergehen, das kriegen wir irgendwie hin. Und dann haben wir ja wirklich auch einen Investor gefunden, der gerade in Nachhaltigkeit und soziale Themen sich auf die Fahne geschrieben hat. Und da war es eben eine Bitte, mehr konnte es ja nicht sein, dass ich gesagt habe, also die bislang Geld gegeben haben und jetzt erstmal alles verloren haben, dass die am zukünftigen Erfolg bei der Fortführung auch antizipieren können. Und deshalb wurde das in einem Treuhänderanteil gebündelt, den auch der damalige Insolvenzverwalter vorgestanden ist, um sie dann von der Zukunft, die ja wieder besser aussehen sollte, dann entsprechend anteilmäßig auch Geld zurückbekommen. Das war ein super Konzept.
Das ist ja trotzdem eine Belastungsprobe für Freundschaft und so weiter. Hat dich das irgendwie Freund oder Freundin gekostet oder?
Abschließend kann ich es noch nicht sagen, ne? Also die zweite Insolvenz naht sich jetzt dem Ende zu. Das kann ja manchmal alles länger dauern als ist. Es ist ja so qua Insolvenzrecht und weil meine Haftung sozusagen keine Schuld ergeben hat, meine Haftungsprüfung, bin ich da erstmal rein haftungstechnisch rechtlich raus. Moralisch aber fühle ich mich da weiterhin verpflichtet, soweit es mir möglich ist, das irgendwann wieder irgendwie begleichen zu können. Das spüre ich auf jeden Fall, aber das ist sozusagen mein persönlich individuelles Gefühl. Investoren sagen, meine Güte, no risk, no fun. Na, es weiß jeder, der Geld gibt, dass er das auch verlieren kann. Ich finde, so einfach ist es nicht. Insofern ist das so mein persönlicher Gang dazu.
Gab es Tränen, gab es Vorwürfe, gab es Streit? Oder?
Nein. nein, das in der Tat nicht. Ich glaube, Also es waren alle sehr eng verbunden, die haben nicht Geld gegeben und wir haben uns Jahre nicht mehr gesehen. Also es war schon im engeren Kreis. Und die haben ja gesehen, was geleistet wurde von mir, aber natürlich von dem ganzen Team, was wir alles probiert haben, dass es Dinge gibt, wie ich hatte es schon erwähnt, wenn eben die Konjunktur abflacht oder bio- und nachhaltige Produkte gerade keine Schnitte mehr machen können, wie ab dem Russland-Ukraine-Krieg, das kannst du unternehmerisch schwer auffangen, ne? Aber das, was natürlich schon ist, rückblickend, ich habe es einfach nicht geschafft, eine strategische Finanzierung hinzubekommen. Na, das hätte bedeutet, dass man nicht nur Friends and Family Geld nimmt, sondern wirklich einen Investor mit rein, der mehr als nur Geld mitbringt, sondern eben Marktzugang, na, der zu neuen Umsätzen führt. Also der auch ja, den Produktverkauf erleichtert oder mit befördert. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Es ist nicht so, dass ich nicht danach immer ausgeguckt hätte, aber da ist man vielleicht auch als Alleingeschäftsführer, also wenn es nicht zwei sind, wo man sich sowas sicherlich viel besser aufteilen kann. Das habe ich einfach nicht hinbekommen.
Woran ist es denn letztlich gescheitert? Also ist es gescheitert, war die Idee dann doch nicht gut genug? War es Corona? War es Putin?
Das wäre schön, wenn ich es dem Herrn Putin in die Schuhe schieben könnte. Ja,
Ja, genau, aber
so
das
einfach
war,
ist es nicht. Nein.
also ohne Krieg und ohne Corona hätte es auch nicht hingehauen.
Das war ein Katalysator, weil du musst dir vorstellen, wenn du im Endkundenbereich unterwegs bist, ne, also das sogenannte B2C, Business-to-Consumer-Geschäft, da musst du ja jeden Tag den Umsatz reinholen. Und wenn du heute keinen Umsatz machst, heißt das ja nicht, dass morgen doppelt Umsatz gemacht wird. Also ich sag mal, klassisches Beispiel, während unserer Teelaunchzeit da an der Köhe. Normalerweise Samstag immer ein super Verkaufstag. Wenn es da gegossen hat aus Eimern, kommt natürlich niemand in der Stadt. Das Personal steht da, ne? Du hast eingekauft fürs Essen und so weiter, aber es kommt kein Mensch rein. Ne? Dann weißt du schon, okay, du machst nicht nur keinen Umsatz, sondern bleibst auch bei deinen Kosten sitzen. Das bedeutet aber nicht, dass den Samstag drauf dann ein doppelter Umsatz reinkommt. Also du bist als kleines Unternehmen auf jeden Euro angewiesen. Und diesen Puffer, dass man so 2, 3 Monate durchhalten kann mit weniger Umsatz, den hat man vielleicht noch, aber so eine Situation, und damit komme ich jetzt auf Herrn Putin zurück, wie der Beginn des Angriffs auf die Ukraine, da war in unserem Webshop 2 Wochen lang null Umsätze. Kannst du dir das vorstellen? Null. Also es hat einfach niemand eingekauft. Oder es waren vielleicht 100 Euro Umsätze. Also null. Ich habe dauernd kontrolliert, geht die IT nicht mehr, ne? Haben wir irgendwie ein Problem, dass der Webshop nicht erreichbar ist. Aber das ist etwas, da sitzt du nur da und du kannst ja auch niemanden fragen, ne? Und erst, sage ich mal, 6 bis 9 Monate später hat man ja erst in den Medien gelesen, dass es anscheinend sehr vielen so ging, ne? Aber ich saß natürlich da mit meinen Leuten und wir haben nur gesagt, ey, was können wir machen? Was machen wir falsch? In dem Moment kannst du nur sagen, du machst nichts falsch, du machst nichts richtig, sondern das kannst du gerade gar nicht beeinflussen. Und so Momente gibt es eben auch, ne? Außer falsche Entscheidungen zu treffen, oder langfristig etwas nicht absichern zu können, oder zu sagen, ich investiere so viel in Nachhaltigkeit, wie die Produktion des Thermobechers in Deutschland, und das wird sich irgendwann mal auszahlen, weil sich es eben skaliert. Ja, wenn das zu spät eintritt, dann bleibst du auf den Kosten sitzen. Das nennt sich alles unternehmerisches Risiko.
Sag nochmal, wie viele Leute hattest du zu der Zeit?
Wir hatten zu Hochzeiten 25 bis 30 Leute und die Hälfte davon waren Menschen mit Behinderung.
Also im Grunde, wenn da keine Einnahmen kommen, dann haben auch diese 25 Menschen Angst und du hast Angst um diese Menschen und um so eine Art Lebenswerk. Und kann man da noch schlafen? Kannst du noch schlafen?
Also man kann wahrscheinlich zunehmend schlechter schlafen. Zum Glück bin ich mit gutem Schlaf gesegnet, aber man wacht halt früher auf oder man wacht anders auf oder man hat eine Dauerangespanntheit, was ja einerseits positiv sein kann, weil auch neue Ideen darin entstehen. Solange sie nicht ausbremst, ist das gut. Das hat toi 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 bei mir immer geklappt. Also ich war immer nach vorne gerichtet. Aber Es ist natürlich im Team eine Anspannung, ne? Da entstehen Ängste und dann musst du da als Unternehmerin dich auch hinstellen können und musst auch abwägen, was weißt du schon, was kannst du sagen, was weißt du noch nicht. Das ist gerade mit Menschen, auch mit Gebärdensprache und so, ne? Dann fehlen dann so die Nuancierungen. Also in dem Moment merkt man dann, okay, man kommt so an seine Grenzen, weil bei Menschen mit Gebärdensprache, da musst du immer sehr direkt kommunizieren. Also kannst du am besten sagen, es läuft gut oder es läuft schlecht, ne? Aber alles
Also
dazwischen.
vielleicht musst du das jetzt nochmal erklären. Genau, war das jetzt ein Teil deines Konzepts oder wie hat sich das ergeben, dass die Hälfte deiner Belegschaft, dass das Menschen mit Behinderungen sind und teilweise Gehörlose, ne, wenn ich es richtig sehe? Genau,
Genau,
ja,
auch.
erzähl doch mal.
Ja, das hat sich, nein, also Shuyao war immer ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Es musste also Gewinne erwirtschaften, um auch die Rechnung bezahlen zu können und die Gehälter. Also wir waren nie eine Behindertenwerkstätte und es war auch von mir nicht geplant. Das, was ich nur immer war, ist, ich war schon immer sehr offen für alle Bewerbungen, die ich erhalten habe, ne? Ich habe nie nur auf den Lebenslauf geguckt, so nach dem Motto, passt das? Sondern habe auch immer hinterfragt, Mensch, wohin kann man den weiterentwickeln? Oder wenn der per se schon eine Leidenschaft mitbringt und sich für Shuyao begeistern kann, dann finden wir da auch irgendwas. Und so trudelte irgendwann mal auch, war mal 2010, 2011, eine Bewerbung rein. Da stand schön geschrieben, also möchte sie hier bewerben. Sie sei taubstumm, also gehörlos vielmehr und damit könnte sie ja während der Arbeit gar nicht so viel reden und schwätzen. Also sie würde sehr effizient. Das fand ich sehr ansprechend. Und ich dachte, ja, super, da ist eine innere Logik drin. Und wir haben ja sehr viel mit Hand gearbeitet. Wir haben die ganzen Zutaten aus aller Welt, ja aus den großen Säcken, dann nach meinen Rezepturen zusammengemischt und verpackt. Und für die Handarbeit, ja, also da braucht es keine große Ausbildung, sondern nur eine Leidenschaft und ein gewisses Pflichtbewusstsein, ordentlich damit umzugehen und lebensmittelhygienisch. Und da habe ich gesagt, toll, die lade ich mal ein. Und habe aber direkt gesagt, also wenn wir das machen, muss das ganze Team mitspielen, also die müssen dazu stimmen und wir nehmen direkt jemanden zweiten, taubstumm mit dazu oder gehörlos, Entschuldigung, sagt man dazu, sodass die im Team auch eine eigene Dynamik entfalten können. Und das haben wir dann auch gemacht.
Wie klappt sowas? Wie kriegt man noch jemand Zweites dazu?
Es gibt einen ganz tollen Service. Also ich kann wirklich die Arbeitsagentur, also Jobcenter, und kann ich nur in höchsten Tönen loben. Finde ich sensationell. Da gibt es einen Integrationsfachdienst. Die Dame in dem Fall ist dann direkt mitgekommen als Begleitung. Und dann habe ich angetragen, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir haben erstmal einen Probetermin gemacht, ob sich auch mein Gegenüber sich das vorstellen kann und dass ich das ganze Team auch so ein bisschen drauf einstellen kann, wie könnte das mit der Kommunikation klappen? Und habe direkt gesagt, sie soll doch mal bitte gucken, ob nicht noch eine zweite Bewerbung für uns passend wäre, eben auch gehörlos, sodass die als Team starten können. Das haben die selten, dass sie nach mehr gefragt werden, so traurig es ist. Und das hat aber geklappt und das war sozusagen der Grundstein eines Teams, das stetig gewachsen ist, sowohl mit Gehörlosen, das hat sich dann natürlich rumgesprochen, dass das ein guter Job ist, dass man da auf Augenhöhe behandelt wird und letztendlich auch die Teamleitung über die Jahre war dann eine gehörlose Dame, die Katrin, die hat einen ganz tollen Job gemacht. Und das Witzige ist, oder das Verständliche, das siehst du es auch, die haben mich aber immer darauf hingewiesen, Nicola, wir wollen aber nicht nur mit Gehörlosen arbeiten. Sorgt dafür, dass wir ein gemischtes Team bleiben. Fand ich super. Ne?
Und wie kommuniziert man mit denen? Also per Mail dann?
Ja, also per Mail kann man immer. Da war die Erfindung des Smartphones und mit dem SMS-Texten natürlich hilfreich. Ich habe die Gebärdensprache bis zum Schluss natürlich nicht gekonnt, außer einzelnen Gebärden. Du merkst aber sehr schnell, dass du mit Augen und Mimik und Gestik schon sehr viel ausdrücken kannst, Wir haben dann viel mit Whiteboards auch gearbeitet. Das haben wir sowieso unabhängig davon, sodass die wichtigen
Also
Themen immer
Whiteboards, also so weiße
so,
Tafeln, wo man
genau, wo
Stift
man
drauf hält.
draufschreiben kann, praktisch wie auf einen Notizzettel, sodass man schon nochmal die Begrifflichkeiten oder den Themenrahmen umreißen konnte. Aber ich habe mit denen Rezepturen besprochen. Wir haben Arbeitsabläufe gemeinsam optimiert. Der Said, der Bereichsleiter von dem Team, der hat wirklich die Gebärdensprache dann auch gelernt von sich aus. Und das war natürlich hilfreich, weil er ja jeden Tag oder den ganzen Tag mit dem Team zu tun hatte. Aber wir anderen, auch die jungen Studentinnen, die wir hatten, wir haben letztendlich immer alles miteinander regeln können und ausmachen können. Ohne Gebärdensprachendolmetscher, den habe ich immer dann hinzugeholt, wenn es um Personalgespräche ging, ne? Wo es dann wirklich um Details geht, damit die auch sich so ausdrücken konnten und behandelt fühlten und ich es verstanden habe, wie sie wollten.
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber wir sind ja
Nee.
hier offen. Aber was sich natürlich viele sicher fragen, sind denn jetzt Gehör- oder Taubstumme oder keine Ahnung, warum darf man das nicht sagen? Warum sind
Man sagt jetzt
Taubstumme?
gehörlos, also nicht mehr taubstumm.
Aber gehörlos ist ja was anderes, weil gehörlos ist ja nur, du hörst nicht, aber du kannst, okay, wenn du gehörlos bist, kannst du wahrscheinlich auch nicht reden, aber
Es
trotzdem an den
gibt.
Stimmbändern liegt es nicht. Also insofern ist es nicht so konkret. Okay. Wie auch
Egal.
immer. Also
Wir.
Gehörlose, wenn, genau, wenn das eine Rolle spielt, dann so, sind die, genau, durch den Ablauf ist das irgendwie, behindert das, blödes Wort, behindert das irgendwie den Ablauf oder sind die, ja, sind die vollwertig? Gehe ich mal stark von aus, aber ich frage trotzdem sicherheitshalber. In jeder
Also
Beziehung.
natürlich sind die vollwertig und nur so funktioniert's, aber so funktioniert's so, dass du wirklich loyale, gute Mitarbeiter bekommst, ne? Das ist sozusagen der Lohn der Anstrengung, die vielleicht zum Start ein bisschen höher ist. Aber wer von uns hat schon keine Beeinträchtigungen? Also, oder andersrum gesagt, wir hatten auch zum Beispiel junge Männer, die aus der Behindertenwerkstätte kamen, weil sie einfach kein IQ von 140 hatten, ne? Die hatten eine kognitive Lernschwäche oder Zahlenschwäche, Rechnerschwäche. Wir haben es mal mit Autisten versucht, das ist leider komplett in die Hose gegangen. Das tut mir heute noch leid. Also wir waren da schon sehr offen für alles, weil wir gemerkt haben, in der Handarbeit und wir hatten ja das Glück, alles vor Ort in einer Räumlichkeit miteinander zu arbeiten, also kurze Wege, dass du Arbeitsgänge schon teilen kannst und sagen, einzelne Arbeitsgänge können ganz viele machen und vielleicht nur ganz wenige den gesamten Prozess, ne? Aber du brauchst nicht nur Leute, die den ganzen Prozess können, sondern du kannst eben auch sagen, der eine kann gut mischen, der andere kann gut packen, der nächste kann sogar noch die Päckchen für den Versand packen und der vierte sogar noch die Software für das Versandsystem bedienen, aber nicht alle. Und so haben wir die eingeteilt und das war ein sehr gutes Miteinander. Wie gesagt, du bekommst als Arbeitgeber sehr loyale Menschen, weil sie endlich mal im ersten Arbeitsmarkt integriert werden können, und zwar auf Augenhöhe und nicht nur als Quotenbehinderter, ne? Also es gibt ja eine Quote, die vorgibt, ab welcher Größe die Unternehmen Menschen mit Beeinträchtigungen auch anstellen müssen, und die meisten Unternehmen kaufen sich frei, ne? Und damit hat sich das Thema Inklusion, sage ich mal, in der ersten Arbeitswelt ziemlich erledigt.
Ja, und vor allen Dingen Leute, die sogenannt nicht behindert sind, die mit einem IQ von 150, 160, die haben dafür ständig Migräne, zum Beispiel, oder fallen aus, krankheitsbedingt, oder sie
Du,
streiten sich, sind besserwisserisch, sonst alles ist ja genauso, ne, es
hab
ist
einen
auch schlecht, ne?
Bandscheibenvorfall, ne? Kann
Naja,
sein, dass du
eben.
so viel Rücken hast, dass du auch eine Gleichstellung bekommst für 30 oder einen sogenannten
Ja.
Burnout oder, ne, was auch immer. Und deswegen habe ich auch gesagt, also wir sind alle irgendwann immer wieder mal oder dauerhaft beeinträchtigt. Die Frage ist ja, findest du einen Arbeitsplatz, die die Stärken nutzen kann und die Beeinträchtigung sozusagen minimalen Einfluss darauf hat? Und das, finde ich, ist schon die Aufgabe eines jeden Arbeitnehmer, Arbeitgebers oder von Führungskräften, wirklich es zu ermöglichen, da auch in Alternativen zu denken, weil nicht nur der Arbeitskräftemangel, den alle beklagen, könnte damit stellenweise wirklich abgemildert werden. Aber auch dieses Thema, dass wir nicht nur immer drüber sprechen, sondern wirklich auch machen und sagen, ja, versuch doch mal die Menschen offen ranzugehen und erstmal zu gucken, was können die denn, ne?
Hat dir das letztlich auch für dein Geschäft geholfen? Also insofern, du hast ja zumindest insofern, das war ja nicht der Plan, aber ich habe dich durch Zufall, habe ich dich mal im Fernsehen gesehen. Da war ein Beitrag, ich weiß nicht, was war das, Kontrast oder irgendwas anderes?
ZDF-Dokumentation, 37 Grad, ja.
Ja, genau, hat sie mir auch nichts von erzählt. Und ich sage ja bescheiden. Aber insofern, das war ja, letztlich ist das ja auch eine ungeplante, aber nichtsdestotrotz eine Werbung für deinen Laden. Also hat er das irgendwie genutzt, auch dieses Konzept, oder?
Also ich habe mich lange schwer damit getan, es öffentlich wirklich zu kommunizieren. Einfach weil ich es nicht so, weißt du, auf die Stirn geschrieben, schaut mal, wie sozial wir sind,
Ja.
ne? Weil ich gesagt habe, die Leute sollen uns gut finden, weil sie die Marke gut finden, die Produkte gut finden und die Menschen dahinter. Und ob die sprechen können oder nicht und ob die ein IQ haben von 140 oder nicht, ist komplett egal.
Ja.
Wir sind dann aber angesprochen worden, öfters kam zu dieser Doku und dann kam es ja auch zu dieser Nominierung für den Inklusionspreis der deutschen Wirtschaft. Der wird ja vom Bundesarbeitsminister, in dem Fall dem Herrn Heil, verliehen und das hat uns allen schon gut getan. Ich fand es total schön zu sehen, wie stolz das ganze Team darauf war. Wir konnten leider zur Preisverleihung nach Berlin nicht fahren, weil dann Corona dazwischen kam. Aber das wäre schon nochmal so eine Krönung gewesen. Als Arbeitgeber aber nochmal und für mich als Unternehmerin, ich meine, du kriegst für eine, sage ich mal, einfache Handarbeit, wo jeder sagen würde, boah, wer soll denn das machen, ne? Jeder, der eine Ausbildung hat, wird sich darauf nicht bewerben und trotzdem muss sie erledigt werden. Ich habe einfach verlässliche, mitdenkende, mit Herzblut arbeitende Menschen bekommen, die gesehen haben, wir haben eine Win-Win-Situationen, wie man in der Betriebswirtschaftslehre sagt. Also beide Seiten haben davon nur profitiert. Die sind in den ersten Arbeitsmarkt gekommen, und mussten sich nicht mehr mit befristeten Arbeitsverhältnissen, ne, die werden ja da auf ein, zwei Jahre nur ausgestellt. Niemand will ja einen behinderten Mensch, unbefristet übernehmen. Das war eben die Besonderheit bei uns. Mein Ziel war natürlich, die Unbefristung hinzubekommen. Und dazu haben wir auch am Anfang durchaus die Fördermittel, die zur Verfügung stehen, die man nur abrufen muss, um zu sehen, ob es klappen könnte. Das kann man dann eine Mischkalkulation machen. Aber ich wollte einfach gute Arbeitnehmerinnen bekommen, die nicht nach 2 Jahren oder 3 Jahren wieder weg sind.
Und davon abgesehen von den anderen, die sich so beworben haben, was hast du so für ein Bild von der Landschaft der Bewerber? Ist das enttäuschend? Ist da insbesondere, keine Ahnung, Generation Z, ist die ein Problem? Oder wie ist es mit Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, sowas alles?
Also das ist immer ein Thema, ne? Also jeder,
Ja.
der Mitarbeiter, seinen ersten Mitarbeiter einstellt, wird ja ein Lied davon singen können. Und kleine Unternehmen natürlich besonders, weil sobald jemand ausfällt, und da muss man auch gar nicht unterstellen, dass der irgendwie blau macht, es fehlt eine Arbeitskraft und die Arbeit muss trotzdem getan werden. Also, ne, du kannst dem Kunden nicht sagen, wir können jetzt leider nicht, ruf nächste Woche nochmal an. Das geht eben nicht. Und ich glaube, du musst das immer vorleben, ne? Also der Fisch stinkt vom Kopf. Also es gilt vorzuleben, dass man natürlich krank sein kann und dann auch ist, aber dass nicht jedes Wehwehchen, das man morgens spürt, auch schon zu einer Woche Krankschreibung führen muss, ne? Das sind so die Klassiker. Aber Generation Z und das nur noch mal, weil über die so viel gescholten wird. Da gibt es ganz tolle junge Menschen, die ihre Arbeit sehr, sehr ernst nehmen. Und natürlich gibt es auch die anderen, wo du dann merkst nach ein, zwei Wochen, okay, also das könnte schwierig werden. Und gut ist, wenn sie dann den Druck oder ich sag mal liebevolles Bestärken, das doch anders zu handhaben, vom ganzen Team dann erfolgt. Und das war bei uns der Fall und das fand ich immer toll.
Ich sag meiner Tochter mal, die ist 17, sag ich mal, also du brauchst ja wirklich überhaupt keine Sorgen zu haben, egal ob du besondere Talente hast oder nicht, weil du bist eben einfach, du bist so ein netter Mensch, du bist gutwillig, du bist fleißig, du bist zuverlässig und sowas alles. Und allein aufgrund dieser Eigenschaften, die man für nichts besonders hält und die kein Talent sind, aber müsste man doch eigentlich klarkommen, ne? Oder? Oder was
Auf
würdest du
jeden
denn sagen?
Fall,
Kann
also
man
das.
solchen Leuten, die so sind, kann man denen Hoffnung machen, indem man denen sagt, pass auf, wenn ihr so seid, wenn ihr wirklich pünktlich seid, wenn ihr euch Mühe gebt und so weiter,
Ja, das
dann
ist
kommt ihr
sowieso.
klar.
Ja, also im Arbeitgeber, klar, also Pünktlichkeit ist erstmal eine Voraussetzung, dass du da dauerhaft eine Schnitte machen kannst. Nett ist immer gut. Klar, du willst ja nicht mit Pfeifköpfen arbeiten, also das kann jeder von sich selbst ableiten. Mit der zunehmenden Remote- und Homeoffice-Arbeitsteilung, ne, ist es ja sowieso nochmal anders zu betrachten. Aber wir mussten ja immer vor Ort arbeiten, wir haben Produktion gehabt, wir haben Logistik gehabt, die Päckchen können nicht zu Hause gepackt werden. Ne? Insofern gab es für uns wenig Homeoffice, wir waren also alle vor Ort. Und das ist auch eine schöne Dynamik und du musst es auch hinkriegen als Führungskraft, dass die Leute gerne ins Büro kommen, ja, weil sie Kreativität erleben, weil man Ad-hoc-Sachen miteinander besprechen kann, weil man besser eingearbeitet wird, weil man ja, Lob und Kritik auch anders handhaben kann, nämlich unter vier Augen oder in der beliebten Teeküche und nicht durchs Telefon nur, wo man sowieso keine Kritik üben sollte, weil es immer in den falschen Hals kommt. Also solche Dinge. Aber klar, die Arbeitswelt verändert sich, die Aufgaben verändern sich und du darfst dich dem halt nicht verwehren. Und das, was sich ein Arbeitgeber wünscht, ist neben loyalem Verhalten natürlich auch eine Flexibilität mitbringen. Und da wir bei uns, also wir haben ja alle Vertriebskanäle bespielt und mal ist Webshop besser gelaufen, mal das Teleshopping. Da mussten die ganzen Leute natürlich mitgehen, ne? Weil natürlich unterschiedliche Peaks dann waren von bestimmten Arbeiten und nicht jeder Tag Routine war. Auch das gehört dazu, dass man mental in der Lage ist zu sagen, okay, der Kunde ist König und wir müssen unsere Prozesse und unsere Arbeitszeit so hinbekommen, dass der Kunde auch zufrieden ist. Das ist mit der 5-Sterne-Bewertung bei Amazon oder Google, ne, wenn du da keine 5, 4 Sterne bekommst, dann ja, kannst du deinen Laden sowieso dicht machen.
Wie kann man das denn beeinflussen?
Indem du den perfekten, also indem du zeitnah auslieferst, also Logistik und Kundenservice ist sozusagen Top 1. Und dann darf das Produkt nicht enttäuschen. Und wenn es mal eine Reklamation gibt, musst du eben konziliant und aber auf Augenhöhe auch das Thema mit dem Kunden besprechen. Und im besten Fall hast du dann einen sehr treuen Kunden gewonnen, der sagt, ey, ich habe was reklamiert, aber ich wurde so und so behandelt, fand ich super, bei denen bleibe ich.
Also man macht das nicht irgendwie mit Tricks, weil ich kenne solche Fälle natürlich auch. Allein hier durch meine Fahrradtouren, dann lerne ich immer komische Leute kennen. Jemand so eine, der hat eine Burg, war Burgbesitzer in Hessen und die sind als beste Burg oder größte Attraktion Hessens gewählt worden und der hat mir mal erzählt, wie er das getürkt hat, ne? Also einfach indem ganz viele Leute da irgendwie angerufen haben und so weiter, ne? Machen noch Konkurrenten sonst von dir sicher auch, oder? Ist das alles realistisch? Also ich persönlich
Also,
liebe die Bewertung, ich nehme das sowieso nicht ernst.
ja, also die Bewertungen werden aber ernst genommen. Es bedeutet auch bares Geld, weil du natürlich mit guten Bewertungen eine höhere Sichtbarkeit hast. Ansonsten musst du dir das erkaufen. Bei uns war aber der Kunde immer im Mittelpunkt alles Denkens und so haben wir
Moment
neue.
mal, also man kann es sich ja kaufen. Man kann das wirklich
Man,
über so
es
eine
gibt
beste.
Möglichkeiten, sich zu erkaufen. Es ist natürlich nicht legal und es funktioniert auf jedem Kanal nochmal anders. Also bei Google funktioniert das anders zu schummeln als bei Amazon. Wir haben das nie gemacht. Zum einen, weil wir immer gute Bewertungen bekommen haben oder auch gesagt haben, na ja, es ist sowieso nicht realistisch, dass man 5,0 bekommt, ne? Sondern also selbst das beste Unternehmen, das beste Produkt hat nicht immer die gleiche Performance, also bringt nicht immer die gleiche Leistung. Also da habe ich schon auch an den vernünftigen Menschenverstand unserer Kunden vertraut, zu erkennen, was echt ist oder nicht. Aber wir haben in der Tat uns nie etwas erkauft, auch nicht über Gewinnspiele und so weiter. Also es waren immer sehr echte Kunden, aber es hat sicherlich mit unserem authentischen Art und Weise zu kommunizieren und Produkte auch anzubieten zu tun. Aber ja, man hängt von den großen digitalen Riesen ab. Und deswegen bist du als kleines Unternehmen, als kleine Marke, so wie ich ja dachte, du baust eine Marke und dann führst du die über 10, 20, 30 Jahre. Ne? So ein organisches Wachstum, das will ja kein Mensch mehr. Kein Investor will das mehr. Die meisten Unternehmensgründer wollen das nicht, sondern da ist das Ziel, nach 5 oder 7 Jahren einen Exit hinzubekommen, was bedeutet, ich verkaufe Anteile und habe dann hoffentlich genügend Geld, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Das ist natürlich ein anderer Denkansatz.
Und den Laden, wieso, wie lange hast du den Laden gehabt in Düsseldorf? Das war ja dein einziger. Du hast da nicht irgendwie versucht, noch woanders einen Laden aufzubauen.
Nee, es war schon immer klar. Also
das mit dem Laden, Teeladen, Tee verkaufen im Laden funktioniert nicht. Das hast du festgestellt.
Ja, zumindest war die Dimension bei uns zu groß, aber vor allem, als
was
er
heißt
dann
die Dimension zu groß?
Naja, es waren bei uns 200 Quadratmeter. Ach so. Nur du zahlst ja von der Pacht, ehrlich gesagt, die unteren 50 Quadratmeter und den Rest bekommst du sozusagen noch on top. Aber ja, da war der Standort, wir waren 2 Jahre unter Vollgerüst, eine Dauerbaustelle draußen. Das heißt, wenn der Vorschlaghammer dann mittags kam, wenn unsere Kunden gerade eine ruhige Mittagspause machen wollten, ich meine, weißt du, da kannst du über Entschleunigung reden, wie du willst, die ist halt dann einfach nicht da.
Man kriegt auch keine Entschädigung irgendwie von irgendwem oder so, ne?
Das sind so Knebelverträge, diese Mietverträge. Ich kann es dir sagen, also
weil die Leute wollen doch gerade in deiner Lounge, wollen die doch zur Ruhe kommen und in Ruhe Tee genießen. Und dann kommt Presslufthammer, dann gehst du doch nicht hin.
Ja, genau. Also insofern war ich froh, als wir das nach 8, 9 Jahren beenden konnten, das Thema. Wir haben uns dann voll auf digital fokussiert. Also
den würdest du sagen, das mit dem Ladengeschäft, das war Pech oder du hättest am anderen Standort hättest klappen können und ohne Gerüste und so weiter?
Also ich hatte keinen Nerv mehr, nach einem Alternativstandort mich umzugucken, weil, weißt du, alles, was drin war, hätten wir ja auch nicht mitnehmen können. Das war fest verbaut, das meiste. Also du musst dann nochmal, sage ich mal, die Anfangsinvestitionen. Das können große machen, aber so ein kleiner wie wir nicht. Und ehrlich gesagt, war auch damals schon klar, irgendwann musst du dich fokussieren. Ich habe gesagt, also wenn ich die ganze Zeit, die ich auf diese kleine Gastronomie sparte, umsatzmäßig, wie viel Arbeitszeit und Energie von mir da drauf geht, wenn ich die nur in digital packe, mache ich natürlich einen ganz anderen Umsatz. Aber es war immer gut, weil es war ein Nukleus für die Marke. Man konnte diese andere neue Art und Weise, Tee zu genießen, also nicht Teebeutel, sondern Entschleunigung, sich was Gutes tun, auch dieses gesunde Ernährungsthema, Vorsorge und so weiter, ist da ja alles mit drin gewesen. Und wenn du das nur auf eine Website schreibst, ne, ist es ja kein Erlebnis.
Du musst es auch erleben können.
So. Und es war bis zum Schluss gut, dass wir sagen konnten, schau mal, du, ich weiß noch, als ich den Insolvenzantrag, den ersten abgegeben habe beim Amtsgericht, das ist ja dann ein wirklich harter Gang. Die Sachbearbeiterin, die den entgegengenommen hat, die guckt mich an und sagt, Frau Baumgartner, ich war eine ihrer ersten Kundinnen in der Teelounge. Ey, mir sind die Tränen. Also ich stand wie ein Sturzbach, wir beide. Und sie so, Frau Baumgartner, das wird, komm, gucken Sie, geben Sie nicht auf. Und boah, ich bin da total aufgelöst rausgegangen, habe nur gedacht, ja, Wahnsinn. Also du siehst, dieses Emotionale, etwas vor Ort zu erleben, das bleibt in Erinnerung und das trägt dann so eine Marke. Und natürlich auch ein QVC-Teleshopping. Ne? Also ich habe da in 7 Jahren die erfolgreichste Teemarke im europäischen Teleshopping aufgebaut. Die Referenz aber immer hier an der Kö. Dann haben viele angerufen, haben gesagt, ah, wir kennen das noch, wir haben das noch miterlebt und so. Ne? Und schon hast du eine ganz andere Wellenlänge und Glaubwürdigkeit auch als Marke da. Das war schon... Würdest du mich fragen, würde ich es wieder so machen? Puh, keine Ahnung, aber ich glaube schon, eine Marke, die ein Erlebnis, eine Emotionalität rüberbringen will, braucht irgendwo eine Verankerung, wo man es auch erleben kann. Ob das heutzutage mit einem Video ausreicht, ne, indem du dann alles digital zeigst, weiß ich nicht, aber...
Gab es denn mal eine Zeit, wo du wirklich entspannt warst, wo du das Gefühl hattest, es lief? Ein paar Monate sogar oder nur ein paar Tage oder?
Immer. Nur ein paar Tage. Oh Gott.
Nein, also
Nein,
tatsächlich, also
sonst
du hattest
hältst du ja
wirklich
20 Jahre
Phasen,
nicht durch.
wo du es wirklich genießen konntest und wo du Ruhe hattest und
Ich konnte, wenn ich ehrlich bin, immer wieder, also es gibt gar kein bestimmtes Jahr oder so, sondern es gibt so Zyklen im Jahr. Natürlich ist das letzte Quartal immer am schönsten, da ist das Weihnachtsgeschäft und da kommen Umsätze rein, einfach weil die Leute Geschenke besorgen. Und der Juli, August, wo alle im Urlaub sind, ist natürlich so, dass du denkst, so, okay, na, trinkt wieder keiner Tee, ist zu heiß und so weiter. Also das ist jetzt rein von den äußeren Rahmenbedingungen. Nein, also wir haben immer, und da muss ich auch sagen, da war ich nie alleine, sondern mit dem Team, immer dann, wenn was nicht gut gelaufen ist oder wenn wir so Talsohlen durchschritten haben, haben wir die Köpfe zusammengesteckt und gemeinsam überlegt, was können wir anders machen, was können wir besser machen, was müssen wir neu machen, was fällt uns sonst noch ein, vielleicht auch ein Kooperationspartner. Also ich habe dieses, auch dieses kleine Scheitern dazwischen oder diese Höhen und Tiefen, da sind wir immer schlauer geworden. Also den Teammaker hätte es so nicht gegeben, das To-Go-Konzept, wenn wir nicht gesehen hätten, naja, und im Pappbecher geht's nicht. Also wir müssen irgendeinen Mehrweg-Thermobecher hinbekommen, der für losen Tee geeignet ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen.
gibt's den jetzt noch oder?
Den gibt's noch. Also die ganzen Investitionen, die da reingelaufen sind, von denen könnte jemand profitieren, indem man die Werkzeuge kauft und die Produktionslinie, die ja voll optimiert da ist. Ich habe es die ganzen letzten Jahre ja auch versucht, also es als Eigenmarke anzubieten, also anderen Teeanbietern oder anderen Kaffeeanbietern oder alle, die Getränke anbieten, zu sagen, hier habt ihr einen Thermobecher, eine Trinkflasche, die wird in Deutschland produziert und nicht im Fernen Osten, nicht in China, ist, hat keine Weichmacher drin und so weiter. Und ihr könnt das Design wählen, ihr könnt da mitproduzieren, ne? Aber ich habe das angeboten, wirklich wie saure Äpfel oder wie sagt man dazu? Also es war wirklich frustrierend, ne? Also dieses Thema Made in Germany, da saßen alle auf der Wettbewerb lange auf einem sehr hohen Ross, ne? Warum können wir auch billig für 70 Cent in China einkaufen? Ich sag so, ja.
Hast du das Gefühl, dass, naja, kann man vielleicht nicht verallgemeinern, aber der Grump oder wie er heißt von Trigema, der wirbt ja auch damit T-Shirts aus Deutschland. Also irgendwie
Ja.
Made in Germany, das war ja mal ein Verkaufsargument und Autos kaufe ich zum Beispiel nur in Deutschland, ne, weil es einfach um so viel Geld geht. Ich achte sowieso drauf, auch regionale Produkte
Sollte
und
man auch, ja.
ich gehe in
Also.
Vater-Emma-Laden, wenn es irgendwie geht, selbst wenn ich mehr Geld bezahle dafür und so weiter. Ne. Aber ja, also insofern hast du aber die Erfahrung, dass spielt dann doch nicht so die entscheidende Rolle, wo was herkommt.
Ich sag mal so, also für mich war nachhaltiges Handeln immer ein Herzensthema. Also das habe ich vor 20 Jahren schon gemacht, da haben sich nur wenige damit auseinandergesetzt. Und dass dieses Made in Germany hier zur Hand haben, das hat sich dann letztendlich festgesetzt, weil es für mich strategisch der smartere Weg war, und davon bin ich bis heute überzeugt, nur ein kleines Unternehmen kann damit leicht überfordert werden, wenn es eben nicht so schnell klappt und du zu viele Entwicklungsstufen durchlaufen musst. Aber das geht ja weiter, dass du sagst, okay, wenn wir hier eine Arbeitskräfte unterbringen wollen, wenn wir neue Ideen in Deutschland entwickeln wollen, wenn wir nicht nur vom Ausland, egal welche Region auf der Welt, und ich bin die Erste, die global denkt, aber ich sage, naja, also die Lieferketten, von denen jetzt alle sprechen, die hatte ich vor 20 Jahren schon im Kopf, einfach weil ich gesagt habe, was ist, wenn die abbricht, ne? Wenn aus China der Container einfach hier nicht ankommt. Dann sitze ich hier. Und insofern habe ich da immer in Alternativen gedacht. Und das nachhaltige Thema kam, ist da immer mitgeschwungen. Wir haben, waren die Ersten, die als kleines Unternehmen, glaube ich, kompostierbaren Kunststoff ausprobiert hat. Das hatte damals dann nur Coca-Cola und Danone mit auf dem Zettel. Also wir waren in vielen Vorreiter, so klein wir waren, aber weil es mir persönlich einfach wichtig war und weil es mit in der DNA der Marke Shuyao und Teekultur im Allgemeinen drin war. Also insofern ja.
Genau, jetzt kann man aber nicht sagen, irgendwie irgendein Grund, warum es jetzt letztlich gescheitert ist. Insofern, was gibt's denn jetzt, was kannst du den Leuten denn jetzt mit auf den Weg geben? Also im Sinne von mehr Arsch in der Hose. Also ja, kann man einfach so pauschal sagen, mach dich selbstständig, man macht tolle Erfahrungen, ist zwar stressig, kann schief gehen, aber mach's trotzdem.
Also auf jeden Fall. Ich glaube, das Erste ist ja erstmal, sich selbst zu hinterfragen, zu sagen, wie glücklich, zufrieden bin ich in einem Angestellten-Dasein, und wenn mir das taugt und sich's gut anfühlt, dann muss ich mich nicht selbstständig machen. Ne? Wenn ich aber jemand bin, der was bewegen will, der eigene Ideen auf die Straße bringen will, der auch sagt, ich beklage nicht nur Veränderungen und jammer drüber, sondern ich versuche sie auch mal als Vorteil zu sehen, aus dem man vielleicht auch eine Geschäftsidee herausarbeiten kann. Also davon lebt ja unsere Dynamik und wie ich finde, zumindest für mich, eine innere Zufriedenheit mit mir selbst und mit meinem Leben. So, und das war das Unternehmerische, was bei mir wahrscheinlich schon immer irgendwie drin war. Nur ich habe es früher für Konzerne gemacht. Und wenn die dann in die Routinearbeit überging, habe ich gesagt, tschüss, ich gehe jetzt mal ein Jahr in die Welt und mal gucken, was danach kommt. Das kannst du als Unternehmerin nicht mehr so leicht machen. Da bist du 24 Stunden, 7 Tage die Woche dafür verantwortlich. Und das lässt sich besser schultern. Das wäre der nächste Ratschlag, zu überdenken, will ich das wirklich alleine machen? Hat auch Vorteile, ne? Man kann so durchrauschen mit seinen Ideen. Oder wen hole ich mir als zweiten und dritten noch mit an Bord? Und vor allem dann, die meisten gründen ja als GmbH, dass du da mit als zweiten Geschäftsführer drin hast. Denn als alleiniger Geschäftsführer, und jetzt komme ich doch nochmal zum, eine GmbH hat ja einen Anfang und ein Ende. Am Anfang machst du es, um von großen Verträgen sozusagen die Haftung nicht tragen zu müssen, wie ein Mietvertrag. Aber auch wenn du sagst, es geht nicht mehr weiter, bist du in der Pflicht als Geschäftsführer ja Insolvenz dann auch anzumelden, auch wenn es gegen die Interessen deiner Mehrheitsgesellschafter ist. Das war ja bei mir der Fall. Ich konnte aber auch nicht niederlegen, ich konnte nicht kündigen, ich konnte gar nichts machen, solange die nicht gesagt haben, okay, wir setzen einen anderen Geschäftsführer ein und machen es so, wie wir es haben wollen, sondern gesagt, nee, du musst bleiben, du kannst nicht gehen. Aber du musst die ganze Haftung, das war dann das Thema, was wir zu diskutieren hatten. So, wenn du einen zweiten hast, dann kannst du auch mal sagen, okay, da kann ich jetzt nicht mehr mitgehen, ich ziehe mich da zurück. Das ist eine wichtige Learning, was ich für alle Unternehmer, die auch in der Geschäftsführung tätig sein wollen. Und als drittes kann ich nur sagen, pflegt eure Freunde, eure Familie, euer Netzwerk, eure Partnerschaft. Weil alleine schafft es niemand. Genau. So gut deswegen, die Idee ist.
Deswegen, liebe Nicola, machen wir den Podcast ja auch zu zweit. Ja. Und deswegen hat dein Fußballmannschaft ja. Hat ja auch 11 Leute. Ne? Und genau. Ja gut, ja, schön.
Dann hast du Lust bekommen, dich nochmal selbstständig zu machen? Du kannst dich ja auch mit mehreren Sachen selbstständig. Ich meine, du bist ja auch selbstständig.
Ja, aber mir reicht das ja. Ich bin selbstständig, habe keine Angestellten, habe keine Verantwortung, kann Pause machen, so viel ich will, Urlaub, so viel ich will. Da sehe ich keinen Grund, das zu verändern.
Du bist aber auch mit einer Mission unterwegs. Insofern überlegen wir nochmal, ob wir nicht auch deine Mission, das hat ja auch mit Vielfalt zu tun, nämlich mehr mit Sprache und sich ausdrücken, ob wir das nicht auch mal zum Thema nehmen. Wir gucken mal.
Wir gucken mal. Das ist immer gut.
Wir gucken mal, ist immer gut. Kann man nach vorne schieben, genau. Als Unternehmer kann man das nicht so oft machen. Da muss man oftmals, das ist auch noch ein Punkt, komme ich jetzt nur drauf, wo ich jetzt nicht, dass ich ins Labern komme, nein. Du musst auch manchmal mit 50% oder 60% rausgehen. Kannst du das gut? Also bist du jemand, der sagt, nee, also es muss 100% sein oder zumindest 80%, sonst schicke ich es nicht raus?
Nein, dazu bin ich viel zu eitel und war früher viel zu komplex beladen und so. Was sollen die Leute von mir denken? Also ich arbeite wenig, aber wenn ich schon arbeite, dann muss auch was bei rumkommen und dann strenge ich mich jedenfalls an. Ob es dann immer so gut wird, ist immer die Frage. Man leidet auch unter Selbsttäuschung. Aber ich sage mal lieber wenig, aber dafür gut und so gut wie möglich. Also aus reinem Selbst schon alleine.
Ja, das lernst du als Unternehmer auch. Ne? Du musst auch mal 50%, 60%, 70% rausgehen, weil dann erst der Kunde dir sagen kann, findet er das eigentlich gut oder nicht. Und manchmal waren Dinge, die ich überhaupt nicht gut fand, fanden die super. Oder umgedreht. Und bei Mr. Apple und Co. ist jeder von uns permanent Beta-Tester, ne? Und das nehmen wir alles so hin. Das ist auch eine Lernkurve, die ich sicherlich auch so ein bisschen so für mein, auch für mein Privatleben mitgenommen habe, ne? Dieser Anspruch immer, erst wenn alles perfekt ist, wenn es komplett durchdacht ist und so weiter. Nee, nee. Geh auch mal raus und es kann auch was im Flow entstehen und sich entwickeln.
Leute, seid nicht perfekt, versucht das Leben zu genießen, dann wird
Ja,
alles gut.
genau so. Ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank,
Hoppala.
Markus, für deine
Bis
interessanten
später.
Fragen, die mich nochmal zum Nachdenken so angeregt haben. Vielen Dank dafür. Tschüss.
Tschö.
Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast. Und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie und am besten abonniere unseren Podcast, um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.